Deutschlandfunk.
Der größte Fluss Deutschlands ist gerade kaum wiederzuerkennen.
Und wir stehen hier im Rhein.
Und ich habe auch jetzt ein paar Fotos schon gemacht.
Also es ist jetzt nicht so, dass gar kein Wasser mehr da wäre. Da, wo meine Fingerspitze ist, da ist noch Wasser. Aber die Fahrrinne ist schon extrem eingeengt.
Tut uns ein bisschen weh für die Schifffahrt.
Man sollte auch wissen, wo man langfährt. Also man sollte die Fahrrinne genau kennen, wo das meiste Wasser ist, wo das wenigste Wasser ist.
Also ich würde mir spätestens jetzt, also wenn mich das Thema nicht interessieren würde, würde ich mir jetzt echt mal Sorgen machen.
Köln, Duisburg, Kaub, überall werden Rekorde für die niedrigsten je gemessenen Pegelstände gebrochen. Bundesverkehrsminister Steffen Bilger hat die VerkehrsministerInnen der Länder für Donnerstag zu einem Krisentreffen eingeladen. Wie sich unsere Flüsse verändern und welche Maßnahmen jetzt wirklich helfen können, das ist unser Thema heute.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Ilka Knigge.
Hier bei Unboxing News hört ihr, was die Nachrichten, die uns jeden Tag erreichen, für Einzelne konkret bedeuten. Wir hören ihre Perspektiven und ordnen das Ganze ein. Heute ist Dienstag, der 4. August 2026. Nur noch 24 Zentimeter am Rheinpegel Kaub südlich von Koblenz. 66 Zentimeter in Köln und es sollen noch weniger werden. Zwar können Schiffe noch fahren, die Fahrrinne selbst ist deutlich tiefer, aber teilweise sind sie nur noch mit einem Fünftel der Ladung unterwegs. Heute wird der Rhein deshalb neu vermessen. Spezielle Schiffe prüfen auf der gesamten Flussstrecke, wie tief die Fahrrinne noch ist. ÖkonomInnen befürchten schon, das niedrige Wasser, zum Beispiel auch an der Elbe oder der Donau, könnte das Wirtschaftswachstum in Deutschland dieses Jahr komplett zunichte machen. Auch sie macht sich gerade Sorgen.
Ich muss sagen, es berührt mich sehr, wie wenig Wasser in unseren Flüssen ist. Ich denke, wir alle sind total gerne am Wasser und sind auch vom Wasser abhängig. Und die aktuellen Bedingungen sind einfach erschreckend.
Tanja Bergfeld-Wiedemann ist Biologin und forscht an der Bundesanstalt für Gewässerkunde in Koblenz. Sie untersucht, wie Flüsse sich verändern, wenn Trockenheit und Hitze die Pegel sinken lassen. Tanja, was erschreckt dich da gerade so?
Ja, tatsächlich dieses Niedrigwasser erstmal, ne? Einfach an Fluss zu kommen und zu denken, wo ist denn heute der Wasserstand? Das gibt's ja nicht, wie weit das Ufer sich zurückgezogen hat, wie klein der Fluss geworden ist. Und wir reden hier vom Rhein oder ne, von einem wirklich großen Fluss in Deutschland.
Du forschst ja besonders zum Rhein. Gerade was jetzt Temperaturen und Algen angeht, wie sehr hat sich der Fluss denn aus deiner Sicht schon verändert?
Also erstmal ist auffällig, was wir für hohe Wassertemperaturen messen. Diese Wassertemperaturen, die haben natürlich ganz große Bedeutung für alle Lebewesen, die im Wasser leben, weil unser Umsatz ist ganz stark von der Wassertemperatur abhängig. Das heißt, alle Tiere brauchen plötzlich mehr Sauerstoff, weil sie bei höherer Temperatur leben. Ja, und das sieht man einfach, wie die Temperaturen und der Sauerstoffgehalt sich sehr verändern. Zusätzlich sehen wir auch am Rhein plötzlich ein Algenmaximum, was wir so noch nie erkannt haben und auch dachten, dass es gar nicht die Möglichkeit gäbe im Rhein, dass der Rhein schon viel sauberer wäre. Aber wenn sich die äußeren Bedingungen ändern, gibt es plötzlich auch ein Algenwachstum im August.
Was hast du denn zuletzt so für Temperaturen gemessen, wo du jetzt gesagt hast, da war ich wirklich schockiert?
Ja, also wir hatten ja dieses Jahr schon Temperaturen über 29 Grad. Jetzt muss man wissen, es gibt so eine Richtlinie, die heißt 25 Grad. Ab der wird es für Fische fischkritisch. Also, und wir sind deutlich drüber. Und das nicht nur einen Tag, sondern wirklich über längere Zeit.
Und du hast uns ja vorab erzählt, es können sich auch Algen verbreiten, die es vorher nicht gab, wie zum Beispiel in der Mosel.
Genau, Blaualgen. Die können giftig sein, die produzieren ein Toxin, einen Giftstoff. Das heißt schon, wenn man mit dem Hund am Wasser spazieren will und der Hund trinkt die Mosel, dann kann das wirklich für den Hund schädliche Auswirkungen haben. Also es ist total erschreckend, an einem wunderschönen Fluss entlang zu laufen und zu denken, all diese Blaualgen schlieren, all das ist überhaupt nicht gut.
Wie hängt das mit dem Niedrigwasser zusammen? Also ich glaube, alle können sich irgendwie erklären, dass natürlich eine Algenblüte bei einer höheren Wassertemperatur wahrscheinlicher ist. Aber wie ist da der Zusammenhang zu dem niedrigen Wasserstand?
Da muss man wissen, dass Blaualgen besonders langsam fließendes Wasser mögen. Also je mehr Niedrigwasser wir hier haben, umso langsamer fließt ein Fluss. Mhm. Gerade in der Mosel, die ist auch stark gestaut, haben wir immer mehr wie eine Art Seen, die aneinandergereiht werden. Also jede Stauhaltung bleibt halt sehr lange für sich. Und in diesen Seen gibt es dann wieder Bereiche, da können sich die Blaualgen sehr gut entwickeln.
Hast du in den letzten Jahren öfter solche Momente erlebt, wo du gedacht hast, okay, das ist neu, das gab es früher nicht, das alarmiert mich wirklich?
Das sind echt generell diese Extreme. Wir haben extremes Niedrigwasser, wir haben extreme Starkregen, wir haben extreme Hitzeperioden, extreme Wassertemperaturen. Und die Blaualge, die ist ein ganz deutliches Zeichen für uns, ne, zu sehen, dass hier durch den Klimawandel im Gewässer was wirklich schiefläuft.
Auch er möchte jetzt zeigen, dass er das verstanden hat. Steffen Bilger, gerade erst neu im Job des Verkehrsministers.
Und natürlich bin ich gleich konfrontiert mit den Auswirkungen des Niedrigwassers hier an der Donau, aber auch am Rhein. Ich habe deswegen auch für Donnerstag zu einem Spitzengespräch ins Ministerium eingeladen.
Die VerkehrsministerInnen der Länder sollen kommen. Sie schaut für uns auf das Treffen und auch darauf, wie es mit den Flüssen in Deutschland weitergehen könnte, bei all den Wetterextremen.
Hi, ich bin Katharina Thoms. Ich bin im Hauptstadtstudio des Deutschlandfunks zuständig für die Themen Klima, Umwelt, Energie und Landwirtschaft. Und ich glaube, da sind wir schon mittendrin im Thema, worüber wir eigentlich heute sprechen wollen.
Oh ja, sind wir. Wenn du jetzt gerade auf den Rhein schaust, vielleicht ja auch auf die Donau oder die Weser, lass uns mal drüber sprechen. Was ist da in diesem Jahr nochmal so anders als auch in anderen Dürrejahren?
Es ist einfach alles viel krasser, viel extremer. Ich muss manchmal an Italienurlaub denken, wo ausgetrocknete Flussbetten vor mir lagen. Und ich fand es damals schon shocking. Aber jetzt haben wir diese Bilder von Geröll am Rand, wo eigentlich Wasser fließen sollte, bei diesen ganz großen Flüssen, beim Rhein, bei der Donau. Wir sehen gleichzeitig so krasse Bilder wie in Rumänien, wo in der Donau Felsen gesprengt werden, damit das Wasser schneller fließt, damit es ein Atomkraftwerk kühlen kann. Oder wir haben täglich wirklich Meldungen beim Rhein über neue Negativrekorde, wie tief der Pegel jetzt wieder gesunken ist. Bis zum Ende der Woche, sagen Wetterexperten und Meteorologen, wird das wahrscheinlich noch auf 18 Zentimeter runtergehen. Bei Kaub ist eine wichtige Messstelle und eine Engstelle im Rhein. Also das sind einfach lauter Extreme, die wir in diesen Tagen hören.
Viele hören jetzt vielleicht ja von diesem Niedrigwasser und denken erstmal, ja, okay, alles klar, dann können Schiffe vielleicht schlechter fahren. Warum ist das viel zu kurz gedacht?
Wir haben zum Beispiel ja auch die Landwirtschaft, die ja auch viel Wasser aus Oberflächengewässern nimmt und die mit der Trockenheit durch die Hitze zu kämpfen hat. Also da kann es sich dann auf Ernten auswirken. Mhm. Wir haben Trinkwasser, was aus Oberflächengewässern entnommen wird, zum Beispiel auch aus dem Bodensee, bei dem geht der Pegel auch seit Wochen zurück. Das ist wirklich dramatisch. Und in den Bodensee fließen ja eigentlich viele Flüsse, und zwar die aus den Gletschern, aus den Bergen. Und da kommt viel zu wenig nach. Und Fische haben ein Riesenproblem dadurch, da zu überleben.
Merken wir das eigentlich jetzt schon irgendwo im Alltag, wo wir vielleicht gar nicht verstehen, dass es da einen Zusammenhang zum Niedrigwasser gibt?
Vor ein, zwei Wochen gab es schon so die ersten Appelle, ja, Wasser sparen, und in einigen Regionen wurde das auch reguliert. In München war ja ein ganz bekanntes Beispiel, dass man gesagt hat, man soll da nicht mehr in Rasen sprengen und so. Das wird jetzt eingeschränkt und verboten, und das hat jetzt nicht damit zu tun, dass wir kein Trinkwasser mehr haben oder das Grundwasser irgendwie weg ist, aber der Druck ist natürlich hoch, der Pegel sinkt, und gleichzeitig, wenn so eine starke Hitze ist, nutzen wir halt auch mehr Wasser. Es wird vielleicht häufiger geduscht oder so. Dann haben die Stadtwerke tatsächlich ein Riesenproblem, diesen Druck auf den Leitungen aufrechtzuerhalten. Und deswegen sagen auch die, wir müssen da gucken und unsere Nutzung anders regeln.
Wie schlimm ist es eigentlich, dass wir beide Extreme haben? Weil wir haben ja jetzt gerade zu wenig Wasser. Vor einigen Jahren haben wir aber auch schon gesehen, was das heißt, wenn wir zu viel haben, zum Beispiel bei der Ahrtal-Katastrophe.
Es ist letztlich eben der Klimawandel, der menschengemachte. Wir haben es jetzt hier noch nicht konkret erwähnt, aber das muss man einfach natürlich dazu sagen. Der sorgt dafür, dass wir immer häufiger und immer heftiger diese Extremwetter haben. Also wir haben eben diese Hitze, das Austrocknen der Flüsse, das Austrocknen der Böden auch und der Landwirtschaft. Dieses Wasser steigt aber auf, die Luft saugt es quasi auf in dieser Hitze, und das ist ja dann nicht weg, das kommt dann eben auch wieder runter. Und dann haben wir in Sommern manchmal eben Phasen wie zum Beispiel 2021, und dann kam halt so richtig heftig auf einmal, kam es von oben runter, und dann haben wir plötzlich das Hochwasserproblem. Dann werden aus Mini-Rinnsalen riesende, reißende Bäche, und ja, wenn wir da nicht gut drauf vorbereitet sind und vor allem die Natur nicht drauf vorbereitet ist, dann kriegen wir ein riesiges Problem.
Es hieß ja nach der Flutkatastrophe 2021, dass sich jetzt beim Umgang mit dem Wasser im Allgemeinen echt einiges ändern muss. Ist das denn passiert?
Also ich würde sagen, die Erfahrung macht dann doch in vielen Fällen schon klüger. Aber natürlich sind wir noch lange nicht da, wo wir sein müssten. Also wenn ich jetzt mal bei Rheinland-Pfalz erstmal bleibe, wo ja die Flut im Ahrtal eben ganz besonders verheerende Auswirkungen hatte, da hat man schon zum Beispiel gelernt, die Menschen besser zu warnen. Man hat bessere Datengrundlagen sich jetzt aufgebaut. Man hat auch Hochwasserschutzwände gebaut. Und ja, man hat auch Überflutungsflächen geschaffen und Rückhaltebecken. Da fängt man eben an. Aber das braucht eben viele Jahre Zeit. Und wichtig ist natürlich immer wieder die Versiegelung zurückzunehmen. Wenn wir dann nach Sachsen-Anhalt gucken, die haben mit Elbe-Hochwasser immer wieder zu tun gehabt. Da hat man zwar einerseits auch die Deiche ertüchtigt und teilweise eben höher gebaut, auf der anderen Seite hat man aber zum Beispiel die Mittelelbe auch renaturiert. Auenwiesen wurden wiederhergestellt, sodass das Wasser eben Platz hat, sich auszubreiten. Die Böden können das besser aufnehmen, weil die immer schon nass sind und dann eben auch darauf, ich sag mal in Anführungszeichen, vorbereitet sind. Und damit kann man dann eben auch bebaute Gegenden gut schützen bei Hochwasser.
Das heißt aber eigentlich, all diese Maßnahmen gegen Hochwasser, die würden uns in so einer Situation wie jetzt auch helfen.
Absolut, natürlich, weil wir haben ja dann Wasser, das gespeichert ist. Das ist ja der tolle Trick sozusagen, den die Natur sich da selber geschaffen hat. Denn wir haben dann eben auch für trockene Phasen mehr, auch wieder vernässte Moore zum Beispiel, ist ja auch ein großes Thema, was auch gefördert wird in der Bundespolitik, wo Wasser gespeichert werden kann, wo wir nicht so schnell trocken fallen, wie eben, ja, wenn man den Rhein ausbaggert und das Wasser dann schneller durchfließt, dann haben wir kurzfristig vielleicht eine Hilfe, aber mittel- und langfristig hilft uns das überhaupt nicht.
Der neue Verkehrsminister, der lädt ja jetzt zu einer Krisensitzung ein. Was kann denn so ein Treffen dann bringen?
Wahrscheinlich an konkreten Dingen gar nicht so wahnsinnig viel, sondern es geht darum, den Fokus natürlich erstmal darauf zu lenken. Ich glaube nicht, dass da jetzt die große Lösung präsentiert werden, aber vielleicht könnte es auch für diese Bundesregierung besonders ein Anfang sein, noch mehr eben den Fokus auch darauf zu richten, dass natürlicher Klimaschutz letztlich auch ein Schutz für die Wirtschaft ist, weil die Schäden, die gerade entstehen, die gehen halt in die Milliarden.
Wenn wir uns jetzt hier in 10 Jahren widersprechen würden, nehmen wir uns einfach mal an, woran würdest du merken, Deutschland hat sich da echt verbessert?
Ach, ich würde das daran merken, dass es so tolle Projekte wie die Havel-Renaturierung, die ich mir neulich in Sachsen-Anhalt angucken konnte, die echt ein Naturparadies ist und gleichzeitig eben Hochwasserschutz, dass es sowas noch viel mehr gibt, dass da viel getan und angeleiert worden ist. Und in Städten, wenn ich jetzt an die Hitze denke, dass da mehr entsiegelt wird, wieder mehr Bäume wachsen und grüne Fassaden und Bäume auf Häusern nicht nur so ein Wow, guck mal, in der einen Stadt gibt es dieses eine Haus mit dieser einen grünen Fassade, sondern dass das viel normaler wird und dass wir auch so ganz kleine Dinge an sowas denken wie ja, Sprühnebel in den Fußgängerzonen, so wie das zum Beispiel in Südspanien schon gang und gäbe ist, wenn es so richtig heiß ist.
Auch Biologin Tanja Bergfeld-Wiedemann sagt, wenn wir auf die nächsten 10 Jahre schauen und darauf, wie sich Flüsse wieder rein entwickeln könnten, dann ist es wichtig, was wir tun.
Die Flüsse werden ja von uns Menschen beeinflusst. Also wir können Entscheidungen treffen. Wenn wir weiter Schifffahrt wollen, dann müssen wir sie weiter vertiefen. Wir müssen sie aufstauen, sonst wird gar nicht genug Wasser im Fluss sein in der Zukunft. Aber insgesamt muss man sagen, wir müssen wirklich ernsthaft über Klimaanpassung unserer Flüsse nachdenken, damit Flüsse ökologisch lebendig bleiben und wir Menschen sie auch weiter nutzen und genießen können.
Das war Unboxing News für heute. Das Team der Folge: Ingo Rockenberg, Anna Maibaum, Clara Hofmann, Justus Wolters, Schukri Gustmann und ich, Ilka Knigge. Teilt die Folge gerne, das hilft anderen, unseren Podcast zu finden. Und jetzt, bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.